Welcome to the Data Universe. Data, information, knowledge powered by TDVE. Wir sind die größte Data und Insights Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Hersteller unabhängig mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Claudia Kostial und ich mache zusammen mit der Alex den Podcast vom TDVI. Und ich freue mich heute ganz besonders über meinen Gast Carsten Bange. Den kenne ich schon eine ganze Weile, auch wenn wir quasi aus unterschiedlichen Teilen des Universums stammen, aber alles im Datenuniversum, würde ich sagen. Und er hat in den letzten Jahren sehr, sehr aktiv das Thema Datenkultur und Data Mesh auch, ich sag mal, öffentlich mitdiskutiert, vorangebracht. Und wir beide haben uns vor, heute darüber besonders zu diskutieren, weil auch auf der TDVI war das ein sehr, sehr gut besuchter Track. Also datengetriebenes Arbeiten, Datenkultur. Ich stand vor einem vollbesetzten Raum und die Leute konnten sich kaum setzen und wir hatten viele interessante Ansätze und eben auch unterschiedliche Definitionsansätze. Aber jetzt starten wir erstmal mit dir, Carsten, und ich frage als allererstes, wer bist du?
Hallo Claudia, freut mich super hier zu sein. Toll, dass du jetzt auch einen Podcast machst. Und wer bin ich? Ich bin Carsten Bange, ich bin Gründer und Geschäftsführer von BARC, mache das schon seit 25 Jahren. Wir sind ein Marktanalyst, das heißt, ich helfe Unternehmen durch Informationen die richtigen Entscheidungen zu treffen in diesem Data- und Analytics-Markt.
Sehr cool. Und du bist da in meiner Wahrnehmung auch ganz klar die Galionsfigur. Also die meisten werden deinen Namen wohl schon gut kennen. Aber nichtsdestotrotz mal die Frage, wann hat es denn zwischen dir und den Daten Klick gemacht?
Klick hat es gemacht im Studium tatsächlich. Das war so Mitte der 1990er Jahre, also schon verdammt lang her. Und da habe ich hier in Würzburg Wirtschaftsinformatik studiert. Und ein Schwerpunkt an dem Lehrstuhl war eben das ganze Thema entscheidungsunterstützende Informationssysteme, hieß das. Und dann kam der neue Begriff Business Intelligence und das fanden wir alle super spannend, haben dann eine Studie gemacht, haben uns überlegt, es gibt so viele neue Softwarelösungen hier, wie kann man eigentlich Unternehmen helfen, die richtige zu finden und auszuwählen? Und die Idee war, so einer Uni-Stiftung Warentest für Software zu machen. Und das haben wir getan. Dann gab es also 1999 die erste Studie, die hieß OLAP und Business Intelligence und hat, ich weiß gar nicht mehr wie viele, ich glaube 15 verschiedene Softwarewerkzeuge verglichen anhand eines einheitlichen Kriterienkataloges und das war dann der Grundstein für die BARC tatsächlich. Das war also die erste BARC-Studie, die ist gut angekommen. Offensichtlich gab es also einen Bedarf und in dem Zuge hat es quasi im Studium Klick gemacht, hat mich damit erstmal eben als Student, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann als Assistent an dem Lehrstuhl quasi mit diesen Themen beschäftigt. Und irgendwann fand ich das so spannend, dass ich es auch spannend fand, daraus quasi ein Unternehmen zu machen. Und dann haben wir die BARC irgendwann eben ausgegründet aus dem Lehrstuhl.
Das ist ja wirklich ein sehr stringenter Weg. Rote Faden im Lebenslauf, sage ich dazu nur. Aber schön. Also das ist natürlich sehr beeindruckend. Was können wir denn nicht in deinem Lebenslauf nachlesen über dich?
Ja, was man halt so privat macht wahrscheinlich, ne? Was man halt so mal nicht in den Lebenslauf reinschreibt. Also ich habe eine große Familie, ich habe 5 Kinder. Das schreibe ich jetzt nicht rein, aber es beschäftigt einen natürlich dann sehr stark. Bedeutet aber auch, dass neben Firma mit einem Thema, was interessiert und einer großen Familie, bleibt tatsächlich nicht mehr so viel Zeit für Hobbys. Also ich habe keine zeitlich aufwendigen Hobbys, keine Chance, vielleicht später mal. Aber was ich immerhin gerade geschafft habe, gerade heute, deshalb passt es ganz gut, ich habe es geschafft, meinen MG-Oldtimer anzumelden, der also demnächst wieder auf die Straße kommt. Und das ist was, wo eigentlich viel zu wenig Zeit für ist, aber wenigstens nur wieder nochmal.
Aber das ist natürlich schon ein sehr cooles Hobby, ne? Noch ein Oldtimer dazu. Da kann sich dann direkt an die Kinder was anschließen. Ich weiß nicht, machst du was selbst im Auto? Ich das schon so höre, der MG-Oldtimer.
Ja, das Tolle ist ja, das ist alles so einfach. Selbst als jemand, der es nicht so versiert ist in dem Thema wie ich, kann da noch unheimlich viel machen. Aber es fehlt eher meistens die Zeit. Aber es ist erstaunlich einfach von der Technik her. Das heißt also, wenn man, ich sag mal was, ich habe den wirklich schon lange, den habe ich mir während meiner Ausbildung gekauft. Ich habe vor dem Studium eine Lehre gemacht zum großen Außenhandelskaufmann Und das ist so ein MGB, die waren damals schon spottbillig und sind es eigentlich heute mehr oder weniger immer noch. Und da geht zum Beispiel alle, sagen wir mal, 7 bis 10 Jahre geht die Lichtmaschine kaputt und die hängt wirklich nur an 2 Schrauben und die kann sogar ich abmachen und wieder eine neue reinhängen. Also insofern, solche Sachen gehen dann relativ einfach. Ja?
Aber sehr cool. Also das mit dem Selbsthandanlegen, das hört irgendwie bei modernen Autos bei mir komplett auf. Die haben dann oben drauf noch so eine Verkleidung, wo ich erahnen kann, wahrscheinlich ist darunter ein Motor.
Genau.
Aber alles andere geht dann nicht mehr. Also ich habe noch einen alten 2003er Audi mit inzwischen 440.000 Kilometer. Und an dem kann ich auch...
Wow.
Ja. Hat echt durchgehalten und hält noch immer durch. Und das ist das einzige Auto in meinem Bestand, an dem ich noch was tun kann. Und ich freue mich tatsächlich auch darüber, weil das irgendwie noch so handelbar ist. Aber wie gesagt, alle anderen, da braucht man nicht drüber nachdenken. Firmenwagen sowieso alle nicht. Kann man nichts dran machen. E-Auto, genau. Bin ich ganz weg vom Fenster.
Ja, geht mir auch so.
Ja, also von daher. Okay, aber das ist eine schöne Sache zu wissen. Vielen Dank. Und jetzt hast du schon ein bisschen darüber gesprochen, was ihr im Bereich Analytics macht. Also ihr macht vor allen Dingen eben diese Marktstudien und seid damit eben auch dabei, im Prinzip die Anwender zu beraten auf dem Weg zur Software. Das, denke ich, ist ein wichtiges Thema und wird ja auch, sag mal, in euren großen Studien jährlich auch ganz intensiv gefragt, wie die Anwender zufrieden sind. Das ist ja ein Teil, der mit einfließt. Und, sag mal, denke ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal ist von euch. Ja, dann würde ich mal sagen, steigen wir doch mal ein mit dem Thema Data Culture. Weil die erste Frage, wie gesagt, das war sehr prominent auf der TDWI. Ich bin da auch sehr aktiv in den Arbeitskreisen. Es wird sehr intensiv diskutiert, aber ich habe tatsächlich im Panel auch nicht nur positive Stimmen gehört. Deswegen meine allererste Frage, was ist Data Culture für dich? Und wie grenzt du es so ein bisschen ab gegen Datenkompetenz oder Data Literacy, wie viele auch sagen, grenzt du es überhaupt ab? Was bedeutet das für dich?
Ja, absolut. Also erstmal generell gesagt, betrifft es jetzt die menschlichen Aspekte von Data und Analytics. Und das ist für mich eben das Entscheidende, dass wir ja gerade in dieser Branche sehr, sehr viel über Technologie sprechen. Und letztendlich geht es ja auch sehr viel darum, Daten und Analytik im Unternehmen nutzbar zu machen. Das ist natürlich erstmal ein Software-Thema, logischerweise. Aber das war jetzt so meine Erkenntnis aus, wie gesagt, 20, 25 Jahren Beschäftigung mit dieser Software, dass am Ende doch der Erfolg dieser technischen Implementierung, technischen Maßnahmen, die wir da ergreifen, am Ende aber ja doch vom Menschen abhängt. Und zwar eben von der Frage, ob die Menschen das jetzt auch akzeptieren, ob sie es wirklich nutzen, diese Software, die sie da bekommen, oder die Daten, die sie in irgendeiner Form präsentiert bekommen, nutzen können. Dass da eigentlich ein echtes Defizit herrscht. Und deshalb dieser Fokus auf Datenkultur, also nochmal drüber nachzudenken, wie nutzen denn eigentlich Menschen in einer Organisation Daten und Analytik? Oder wie kann man sie vielleicht dazu bewegen, da mehr zu machen, das zu akzeptieren? Deshalb wäre jetzt also meine Definition erstmal, was das überhaupt ist, von den gerade von dir genannten Begriffen, wäre Datenkultur also der umfangreichste. Und Datenkompetenz, Data Literacy wären eigentlich Bestandteile oder die befördern das im Ende. Also Datenkultur, es geht ja hier um Kultur, ist Teil der Unternehmenskultur. Damit geht es also um Werte, Überzeugungen, Verhaltensweisen in so einer Organisation, die deshalb Datenkultur natürlich sich um die effektive und ethische Nutzung von Daten kümmern oder darauf ausgerichtet sind. Und das, wie gesagt, ist eben ganz entscheidend aus meiner Sicht oder auch flankierend, um Technologieinvestitionen überhaupt zum Erfolg führen zu können und eher unterbelichtet häufig. Deshalb kann ich das super nachvollziehen, dass deine Session da gut besucht war, weil wir erleben es ja auch so. Ich habe jetzt vor einigen Jahren mein Data Culture Framework veröffentlicht. Weil wenn ich habe ja gerade gesagt, es geht um Werte, Überzeugungen, das sind ja alles so fuzzy Sachen, so wie Kultur ja häufig schwer greifbar ist. Aber übrigens sofort verständlich für jeden. Ja, also diese Szene, du kommst in ein neues Unternehmen, nach wenigen Tagen, vielleicht Wochen, hat man häufig ja schon einen Eindruck von der Kultur, die da herrscht. Ja, also ist sie hierarchisch oder eher kollegial? Ja, wie geht man mit? Ist sie sehr kundenorientiert oder auch nicht? Also es gibt verschiedene Dinge, die man sehr schnell wahrnimmt und spürt, ohne dass sie irgendwie sehr explizit aufgeschrieben sind, vielleicht unbedingt. Und das ist so der wichtige Aspekt, aber ist es eben so ein bisschen schwer greifbar. Und deshalb habe ich eben relativ früh angefangen, dieses Framework zu bauen, um diese Frage zu beantworten, was kann ich denn jetzt wirklich machen? Also ja, okay, verstanden, Menschen sind irgendwie wichtig, aber was soll ich denn jetzt tun? Und deshalb ging es mir eben darum, relativ früh schon zu beschreiben, was man konkret tun kann. Und da habe ich eben 6 Aspekte formuliert, gesagt, diese 6 Aspekte sind es, wo ich jetzt dran arbeiten kann. Und einer der 6 ist Data Literacy oder auch Datenkompetenz. Ich würde übrigens die beiden Begriffe gar nicht unterscheiden. Für mich ist Datenkompetenz die bessere deutsche Übersetzung von Data Literacy. Weil Literacy kann man schlecht übersetzen. Ich finde auch, dies passt nicht so richtig. Kompetenz ist eigentlich das, was gemeint ist aus meiner Sicht. Deshalb also einer von 6 Aspekten, die ich nutzen kann und sollte, um eine Datenkultur positiv zu beeinflussen.
Okay, also einer von diesen Aspekten nur. Dann interessieren mich natürlich zum einen die anderen und dann aus meiner Erfahrung, wir sind natürlich in dem Bereich auch aktiv, aber das ist für mich immer eine ganz wesentliche Frage, ob überhaupt das Top-Management solcherlei Änderungen trägt. Also die Treiber für organisationale Änderungen sind aus meiner Sicht immer auch im Management zu sehen. Und wenn die Kette dann im Prinzip durchgeht und jeder auch dieses datengetriebene Arbeiten fordert, dann ist das ein wichtiger Punkt. Und dann kann es auf jeden Fall überhaupt erst losgehen. Allerdings vom Eindruck her meint die Bewegung immer, dass es eher von unten kommt, der Impuls. Ich kann das nicht ganz teilen. Wie siehst du das? Und wie gesagt, was sind die anderen Aspekte für dich?
Also da haben alle recht, weil das Problem liegt mich in der Mitte tatsächlich. Das wäre meine Antwort. Also erstmal Top-Management. Data Leadership nenne ich das, ist eins oder der zweite jetzt quasi von den 6 Aspekten neben eben Literacy. Und deshalb habe ich den auch so hervorgehoben. Ja, glaube ich auch. Ist total wichtig, muss auch gegeben sein. Ohne die entsprechende Unterstützung werde ich da kaum Erfolg haben. Denn ja, ich brauche ja am Ende auch irgendwann mal Ressourcen. Ich brauche eine Richtung. Kultur, wie gesagt, ist ja, es geht ja hier um auch Dinge, die unausgesprochen sind. Und wir haben das natürlich auch befragt als BARC, logischerweise. Es gibt schon 2 Data Culture Surveys. Und als wichtigster Aspekt bei der Frage, ja, was sollen denn Leaders, also die Führungskräfte denn jetzt tun, damit sie eine Datenkultur auch befördern können, war an erster Stelle genannt, ja, Lead by Example, also durch Beispiel führen oder das Vorbild sein. Und das, glaube ich, plakative Bild dabei ist, ja, wenn sich jemand hinstellt und sagt, so, jetzt werden wir eine datengetriebene Unternehmung oder irgendeiner anderen Art das formuliert, was viele wollen, und dann selber quasi überhaupt nicht auf Basis von Daten entscheidet. Ja, oder quasi selbst eigentlich mehr ein Bauchentscheidungsmensch ist sozusagen und seine Entscheidung gar nicht durch Fakten belegt, dann weiß ja eigentlich jeder relativ schnell in der Organisation, dass das eigentlich nur dahergesagt ist, ja, dass das vielleicht gar nicht so ernst gemeint ist, und dann muss ich mich als Mensch vielleicht auch gar nicht so stark verändern, weil das ist ja immer das Problem, ja, wenn ich mich jetzt verändern soll, dann ist natürlich gut, wenn ich weiß, warum und wohin das gehen soll und dass die Organisation, auch die Führungskräfte wirklich dahinter stehen. Und deshalb ist, glaube ich, das sehr kulturbildend. Also Leadership muss da in dem Sinne auch authentisch sein. Was wir erleben an der Stelle ist, dass eben häufig im Top-Management das Thema durchaus angekommen ist. Das wird also propagiert und wird auch so gemeint. Das Thema ist eher so im mittleren Management, also wenn ich so auf Bereichsebene bin oder Ähnliches. Ja, da gibt es dann häufig doch andere Prioritäten, andere Ziele etc. Und das ist aus unserer Sicht immer das Hauptthema. Und daran zu arbeiten ist, wenn wir jetzt mit Unternehmen dran arbeiten, an diesem Thema Datenkultur, die Verbesserung der Datenkultur, ist das häufig tatsächlich einer der wesentlichen Ansatzpunkte. Also da zu überlegen, wie kommen wir daran. Top-Management spielt wieder eine Rolle, weil eins der wirksamen Mittel ist zum Beispiel auch die Zielvereinbarung darauf auszurichten, auf so ein Thema. Dann kann ich auch ein Mittelmanagement irgendwo stark beeinflussen. Aber trotzdem, ja, also ich glaube, bottom-up, ja, ich brauche eine gewisse Bewegung. Die gibt es häufig auch schon und die kann auch ein bisschen was erreichen. Am Ende muss es aber immer die Top-Down-Unterstützung geben. Und die Hauptarbeit ist meistens dann im Mittelbau.
Naja, kommt vielleicht auch auf die Kolleginnen und Kollegen an, die eben vielleicht gerade im Unternehmen schon neu oder schon länger da sind. Je nachdem finde ich auch, ob die Prozesse schon laufen oder eben nicht gut laufen. Also das sind natürlich Punkte. Naja, aber was sind denn die anderen Aspekte, die du noch siehst, außer natürlich Top-Management und Kompetenz?
Ja, also die auch im Sinne der Governance oder auch im passend zum Management ist es vor allem auch das Thema Datenstrategie. Und zwar geht das in zwei Richtungen. Das eine ist, eine Datenstrategie sollte so formuliert sein, dass sie verstanden hat, dass Datenkultur der limitierende Faktor ist. Heißt also, ich lese ja relativ viele Datenstrategien und ja, manchmal sind die so, ja, dass du schon, wenn du es durchliest, meinst so, wow, ja, wenn die das alles hinkriegen, Respekt. Aber läuft das denn wirklich in der Organisation? Oder sind die Menschen überhaupt ausgebildet und bereit, ja, das alles mitzugehen, was hier formuliert wird, was man alles machen möchte? Und da ist die Antwort eben meistens nein. Also das, der limitierende Faktor ist am Ende in aller Regel die Kultur. Technologie ist selten das echte Problem. Also da kann ich schon so viel machen inzwischen. Aber eben, ja, da ist das Thema. Zweiter Aspekt ist, natürlich sollten die Maßnahmen, Initiativen, die Datenkultur beeinflussen, auch Teil der Strategie sein. Auch das ist nicht immer gegeben, aber gehört für mich dazu und ist ein wesentlicher Aspekt. Also wenn ich quasi das Thema Kultur in der Strategie schon ignoriere, dann muss ich mich auch nicht wundern, sozusagen, wenn dann ja sich die Datenkultur in der Organisation nicht besonders weiterentwickelt oder ausprägt. Deshalb Strategie. Und dann natürlich Data Governance gehört natürlich auch irgendwo zu dem ganzen Thema Führung. Aber da habe ich auch aus meiner Sicht relativ viel Einfluss auf die Kultur wieder. Da geht es mir sehr stark eben um Aspekte, wie ich die ausgestalte natürlich am Ende. Und keiner möchte natürlich das Chaos haben, also keine Governance. Aber die Frage, wie stark ich die jetzt auspräge, hat natürlich auch Einfluss auf die Kultur. Und ich erlebe momentan eigentlich immer mehr Unternehmen, wo die Data und Analytics-Verantwortlichen mir erzählen, naja, inzwischen ist es so schlimm geworden mit Security-Anforderungen, mit Privacy, mit Betriebsrat, mit was auch immer was, und das ist durch KI eigentlich ja noch schlimmer geworden, dass wir eigentlich schon gar keine Lust mehr haben, hier irgendwas zu machen, irgendwelche innovativen neuen Dinge mit Data und Analytics, weil wir den Eindruck haben, wir werden von überall stranguliert. Ja? Wir werden überall, gibt's Probleme und ich muss mich überall rechtfertigen und ja, es wird überhaupt nicht mehr so. Und das ist natürlich aus einer Datenkultursicht nicht das, was ich haben will. Ich will ja das fördern. Ich will, dass mehr gemacht wird in der Organisation. Also muss ich natürlich auch gucken, dass meine Data Governance vernünftig ausgeprägt ist an der Stelle. Eben nicht zu streng. Und natürlich, keiner will laissez-faire, ist auch klar. Aber ich muss halt den richtigen Weg finden an der Stelle. Und die Teilaspekte von Data Governance sind natürlich auch wiederum relevant. Ja, also wenn ich jetzt, ich sag mal, positiv auf die Datenqualität zum Beispiel einwirke, als eins der wesentlichen Ziele von Data Governance Initiativen, dann ist das natürlich auch gut für die Datenkultur. Ja, wenn ich was machen möchte mit Daten, die auch vorfinde in einer vernünftigen Qualität oder zumindest in der Lage bin, die Qualität zu beurteilen und dann nicht hinterher irgendwie böse überrascht werde, nachdem ich meine Investments gemacht habe und ich dann merke, oh, ja, es fehlt ja hier an der Grundlage. Also deshalb wären das für mich so drei, wir nennen die Facilitator. Das sind also die Dinge, die irgendwo den Rahmen bilden und gegeben sein müssen. Also die Strategie, da muss Datenkultur eine Rolle spielen. Die Leadership, die müssen auf Datenkultur einwirken. Und die Data Governance muss eben gucken, dass sie die richtige Balance findet. Und dann haben wir so drei Enabler, nenne ich die. Also es sind Dinge, die das beschleunigen können, eine Datenkultur in der Organisation. Das ist, wie gesagt, schon mal diese Kompetenz, also Data Literacy. Die muss natürlich gegeben sein. Also Leute müssen natürlich auch wissen, was sie da tun können mit Daten und das dann auch gut machen können. Dann brauche ich aber ganz fundamental Zugang zu Daten. Das heißt also, das ganze Thema Data Access, wie kann ich überhaupt zugreifen? Und zwar nicht nur technisch, sondern auch von den Berechtigungen her. Ja, welche Offenheit pflege ich in der Organisation? Und weitere Dinge ist ganz, ganz entscheidend. Deshalb für mich eben auch einer der Hauptpunkte, an denen ich auch arbeiten kann. Und das Letzte, manchmal etwas unterschätzt aus meiner Sicht, ist dann das Thema, ich nenne es Datenkommunikation. Das heißt also, die Kommunikation über das, was ich eigentlich alles erreicht habe mit Daten oder was ich noch vorhabe mit Daten in der Organisation. Und da eben dafür zu sorgen, dass ich immer wieder hier zum Beispiel wieder Vorbilder schaffe, dass ich Menschen auszeichne, dass ich Preise gebe, dass ich Communities organisiere, den Austausch in der Organisation vorantreibe. Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, weil das eben kulturbildend ist. Das beeinflusst mich Menschen. Ja, also wenn die merken, oh, das ist ja scheinbar doch ein wichtiges Thema, da passiert ja viel. Ja, da kriegen Menschen Sichtbarkeit in der Organisation. Da kommt vielleicht der Vorstandsvorsitzende und schüttelt jemandem die Hand, weil er ein tolles Data und Analytics Projekt gemacht hat. Das sind Dinge, ja, die man aus meiner Sicht nicht unterschätzen sollte, weil sie eben kulturbildend sind, weil sie das Verhalten von Menschen beeinflussen, wenn die sehen, ah, okay, da ist halt irgendwie sowas dran, da passiert was, das ist wichtig, vielleicht sollte ich mich selber auch mal drum kümmern. Deshalb dieser kommunikative Aspekt ist eben aus meiner Sicht super wichtig, wenn es um Kultur geht.
Okay, da waren jetzt aus meiner Sicht ja auch noch ein paar Ansatzpunkte mit dran, wo man, sag mal, für das Thema Datenkultur natürlich auch immer die Frage stellen muss, geht das in allen Unternehmen so offen? Ne? Gerade wenn wir eben über Daten sprechen, die sehr stark personenbezogen sind, ist es ja manchmal gar nicht so einfach, auch eine gewisse Offenheit und auch eine Möglichkeit, einen Zugang zu geben. Und so wie du sagst, das sind Restriktionen inzwischen dabei, die unter Umständen eben auch dafür sorgen, dass der freie Zugang gar nicht so möglich ist. Und die Erfahrung ist auch bei mir da, dass eben gerade solche Strukturen wie Betriebsräte natürlich auch, ich sag mal, Sicherheiten schaffen müssen, klar, aber für die Arbeitnehmer aber eben auch da intensiv restriktiv sind. Und ich meine, die Regulatorik, die wir in der EU jetzt erleben werden, wird es vermutlich auch nicht noch vereinfachen. Da stellt sich auch jeder die Frage, was dürfen wir eigentlich noch? Und je nachdem, wo man natürlich steht, was für eine Art von, sagen wir mal, persönlichen Daten, personenbeziehbaren Daten da sind, gibt es dann natürlich auch noch unterschiedliche Möglichkeiten. Also im Idealfall mache ich eine Datenqualitätsauswertung auf einer Sensorik von einer Maschine. Dann gibt es wenig Stakeholder, die darüber schimpfen. Aber da kann zum Beispiel schon die Information dran sein, wer der Maschinenführer ist. Und da sehe ich eben auch oft schon einen Hinderungsgrund, auch nur eine entfernte Bereitschaft dafür zu haben, weil dann eben plötzlich schon wieder ein personenbeziehbares Datum da ist. Wie würdest du in der Praxis damit umgehen? Also gibt es Datenbereiche, in denen du anfangen würdest? Oder was sagst du, welche vielleicht Abteilungen eignen sich besonders? Weil oft sind ja auch Leuchtturmprojekte das, wo man dann die Auszeichnung erhält. Man kann nicht alles auf einmal, also...
Na klar.
Gibt es aus deiner Sicht da Dinge, wo man sagt, Datenkultur stärken, vielleicht mit folgenden Startpunkten?
Die, also erstmal das mit Leuchtturmprojekten, ja klar. Das ist natürlich das, wie man immer und häufig anfängt, was auch total sinnvoll ist, was man auch neu empfehlen kann. Ich weiß gar nicht, ob man so detailliert hier quasi ansetzen muss, sondern ich glaube, Datenkultur hängt eben extrem viel vom Mindset ab. Und was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, eine recht realistische Beschreibung von dem, was ich auch viel höre. Aber da ist doch die erste Frage, wollen wir jetzt in der Organisation eine Kultur haben oder ein Mindset, der überall nur Probleme sieht? Oder wollen wir da mal rangehen und positiv sagen, ja, wir glauben trotzdem, dass da was drinsteckt und dass wir da auch Lösungen für finden können. Und da bin ich nämlich relativ schnell wieder bei der Literacy, ja, die natürlich brauche ich auch das Know-how, wie ich das machen kann. Ja, aber wenn ich jetzt mal vielleicht dann auch deutlich mache, wie ich eben durch Anonymisierung, Pseudonymisierung, den Arsenal, was ich da im Köcher habe, ja, auch dafür sorgen kann, dass ich personenbezogene Daten damit relativ viel machen kann, dann glaube ich, kann man relativ viele dieser Sorgen, die ja erstmal berechtigt sind, auch relativ schnell wieder verstreuen und sagen, ja, klar, müssen wir da aufpassen. Und ich habe ja auch bewusst in meiner Definition von Datenkultur auch die Ethik genannt. Also es geht ja auch um die ethische Nutzung von Daten. Es gibt immer den rechtlichen Rahmen, der sich ja gerade verändert und der auch strenger wird in dem Sinne. Aber es geht ja um die Frage, was wir tun wollen. Das sind auch total wichtige Fragen. Nur da brauche ich wieder ein bisschen Leadership. Ja, da muss ich sagen, so, ja, wir glauben an das Potenzial. Wir verpflichten uns auch mit Daten ethisch umzugehen. Wir machen hier keinen Schindluder mit personenbezogenen Daten. Aber trotzdem wollen wir das Potenzial nutzen. Deshalb gibt es hier ein paar technische Hilfsmittel, die uns helfen. Und bitte denkt erstmal drüber nach, was möglich ist, wo wir den Nutzen sehen, was wir denn machen wollen, was wir, ja, und dann gucken wir, ob wir dafür Lösungen finden. Und nicht erst das Problem sehen, nach dem Motto, oh, ja, Gottes Willen, personenbezogene Daten, lasse ich über die Finger von, denke ich gar nicht drüber nach, ob da vielleicht was Tolles drinstecken könnte, was uns weiterbringt als Unternehmen, was wirklich Nutzen stiftet. Und deshalb, glaube ich, ist das eigentlich die Hauptaufgabe bei Datenkultur. Also dafür zu sorgen, ja, dass man immer wieder, und das ist wieder bei der Kommunikation, ja, guckt, wie kommuniziere ich eigentlich über das Thema, ja, dass ich wirklich positiv auf ein Mindset einwirke, verbunden natürlich mit dann auch dem Know-how, was ich vermitteln muss, wie das gehen kann. Also das war die allgemeine Antwort, weil ich eben Kultur, wie du richtig beschreibst, ja, viele haben da so, dass die erleben eine Kultur, die eben nicht besonders offen ist oder nicht besonders positiv Richtung Data und Analytics. Und dann komme ich natürlich da nicht weiter. Dann kann ich das irgendwie akzeptieren und sagen, ja, okay, dann wird Data und Analytics nicht diese Organisation in irgendeiner Weise groß weiterbringen, oder ich kämpfe halt dagegen an sozusagen und guck mal, ob ich nicht da was verändern kann an der Stelle. Und da brauche ich natürlich auch wieder die Führungskräfte für, logischerweise an der Stelle. So, jetzt will ich mich aber nicht drücken um eine Antwort auf deine Frage. Also wo fange ich denn an, war die ja an der Stelle. Und die Frage haben wir mich tatsächlich auch gestellt in dem Survey, also haben gefragt, ja, wo sollte ich denn starten eigentlich? Interessanterweise ist Data Access ganz oben. Und wenn man drüber nachdenkt, aber auch nachvollziehbar, ja, wenn ich schon mal überhaupt keinen Zugang habe zu den Daten, ja, oder ich gar nicht zugreifen darf oder das, was ich bekomme, dann gar nicht verstehen kann, zum Beispiel, ja, weil es eben nicht entsprechend mit Metadaten angereichert ist oder wie auch immer, dann kann ich natürlich über vieles andere viel nachdenken, aber werde sowieso nichts tun können. Deshalb glaube ich, ist das gar nicht so blöd. Und ich hatte es gar nicht so erwartet übrigens, als wir die Frage gestellt hatten, aber war dann so, als man nachgedacht hat, ja klar, das ist ja eigentlich das Fundamentalste überhaupt. Ich brauche überhaupt erstmal Zugang. Deshalb ist vielleicht gar nicht so blöd, da tatsächlich zu starten, mal drüber nachzudenken, ja, wie mache ich Daten überhaupt verfügbar? Verstehen die Leute das, was sie da kriegen dürfen? Es ist überhaupt einfach für die, wenn sie mal neue Daten brauchen, auch vielleicht mal außerhalb ihres eigenen Bereiches. Und deshalb wäre das vielleicht eine Idee, da zu starten.
Coole Antwort. Vielen Dank. Auch der Aspekt, dass man einfach auch mal positiv rangehen muss, weil ich denke, das ist in vielen Veränderungen natürlich immer erstmal der Grundtenor, egal welche organisationale oder auch individuelle Veränderungen, ne? Wenn man nicht positiv rangeht, wird es vermutlich noch schwieriger, als es so schon ist, einen Wandel zu bringen. Okay, Carsten, jetzt haben wir ganz schön viele Eindrücke von dir bekommen und von deinem Konzept von Datenkultur. Und ich würde sagen, wir beobachten beide weiter, wie erfolgreich die Unternehmen sind dabei, und hoffen beide, dass es tatsächlich der richtige und wichtige Weg ist, weil es gab ja schon verschiedene Hinderungsgründe, die man immer wieder so sieht und sagt, ja, jetzt kommt der Durchbruch, jetzt wird es endlich. Aber ich denke schon, dass wir mit den Personen sehr nah dran sind am Puls der Zeit. Das, glaube ich, entspricht auch der veränderten Führungskultur, die zumindest jetzt auch gefordert wird von den Generationen. Insofern bin ich da gute Dinge und hoffe, wir können uns auch zu dem Thema mal wieder ein Update geben und schauen, was es da noch Neues zu berichten gibt. Aber jetzt habe ich noch die berühmten 5 Fragen an dich und starte meinen ersten Satz mit Montagmorgens.
Nehme ich gerne diesen Podcast mit dir auf.
Vielen Dank. Schöne Antwort. Ich habe noch nie
über Data Analytics in China gesprochen.
Ich nehme es auf die Liste. Ich kann besonders gut
komplexe technische Sachverhalte einfach erklären.
Dem kann ich auch gut zustimmen. Bevor ich ins Bett gehe,
versuche ich nicht an Data und Analytics zu denken.
Und Analytics bedeutet für mich?
Informationen und Wissen zu generieren, wo vorher nur Daten waren.
Das ist ein perfektes Schlusswort, Carsten. Ich danke dir. Es war ein super spannender Podcast mit dir, mit dem Thema, was wir, glaube ich, beide intensiv betrachten und Informationen, glaube ich, auch gut ausgetauscht haben. Ich bedanke mich für deine Zeit und mir hat es viel Spaß gemacht. Und ich sage einfach mal, bis bald mal wieder. Und dich wird man sicherlich häufiger auch in deinem eigenen Podcast hören. Also insofern, wer noch mehr von Carsten hören will, da auch gerne mal reinschauen in seinen Podcast. Willst du noch einen kleinen Veranstaltungshinweis geben?
Absolut. Ich meine, der heißt ja The Data Culture Podcast, also passt natürlich super zum Thema. Jeder, der da mehr drüber hören möchte, herzliche Einladung. Und du hast ganz am Anfang erwähnt, Data Mesh ist ja schon ein Thema, was wir sehen, wo eben es um die organisatorische Dezentralisierung geht, mit ganz vielen Facetten dabei. Und das machen wir am 1. und 2. Oktober in Würzburg. Als Veranstaltung gucken wir uns viele Beispiele an von Organisationen, wie das funktioniert, was auch nicht funktioniert. Das wird, glaube ich, super spannend.
Das glaube ich auch, Carsten. Ich danke dir nochmal ganz herzlich und sage einfach mal bis bald.
Bis bald. Ciao, Claudia. Vielen Dank.
Ciao, Carsten. Dank dir.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Data Universe.